Mein Hund, was, welche Rechte hat mein Hund? Mein Hund hat
viele Rechte. Kann zu Hause alles machen, was er will.
Ja, hat Recht auf Leben und eine gute Versorgung.
Ja.
Ja.
Gesundheit.
Wir tun alles für seine Gesundheit. Ja. Er kann uns nur nicht beerben. Das Recht hat er nicht.
Also ich lasse dem viele Freiheiten. Dass ich ihm die Zeit gebe, wenn ich spazieren gehe. Es geht mir auch manchmal auf den Nerv, wenn er dann steht er manchmal auf dem Weg und guckt so hin und her. Und aber ich denke, der ist alt. Er hat uns so viel Freude gemacht, die 13 Jahre. Und da hat er durchaus das Recht, auch dann mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch zu nehmen.
Ich möchte ihr so viel Freiheit gewähren, wie es die, ich sag mal, Stadtgrenzen erlauben, wie viel meine Moral es erlaubt, ohne dass ich mich, andere oder sie in Gefahr bringe. Und ich möchte sie so viel Hund sein lassen, wie ich kann, ohne dass wir irgendwelche Grenzen überschreiten, die eventuell unangenehm werden können.
Beschränkte Rechte, ja. Also zu Hause muss er sich an Regeln halten, vor allem im Zusammenleben mit Kindern. Und ja, Rechte auf seine langen Spaziergänge, hat er natürlich auch seinen Freiraum im Haus und sowas. Und ja.
Ja, leider nicht so viele, ne? Also eigene Rechte, laut Gesetz keine. Schutzrechte, ja. Also zu wenige.
Also gesetzlich weiß ich gar nicht, das ist ja mittlerweile schon, hat ja schon viel Fortschritte gemacht alles, ja, was der Hund darf oder nicht. Und bei mir ist es so, er ist ja erstmal Familienmitglied. Also das heißt, dahingehend bewerte ich das auch, was er jetzt darf und nicht darf. Und eher geht es mir auch immer drum, was sind so, also meine Pflichten, ja, in der Sorge um den Hund quasi, ne, dass er gut durchs Leben kommt. Das ist eigentlich eher so mein Bonus, ja.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des Historischen Seminars an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings, ich betreue diese Reihe und als Historiker habe ich es normalerweise mit Menschen zu tun. Heute geht es um Tiere, jedenfalls kein Standardthema im Fach, aber ich hoffe, es macht euch viel Vergnügen und damit ab in den Podcast.
Es ist schon interessant, wie wir unsere Tiere betrachten. Der Hund, der uns treu begleitet, oder die Katze, die uns ihre Nähe schenkt, fühlen sich oft wie Familienmitglieder an. Aber gleichzeitig gibt es auch die Tiere, die für uns einen anderen Zweck erfüllen. Zum Beispiel die Tiere, die zur Erzeugung von Lebensmitteln und Tierprodukten dienen. Oft scheint es, als ob wir uns entscheiden müssen. Sind Tiere Teil unserer Familie oder Objekte, die wir für unsere Bedürfnisse nutzen? Im Zuge einer wachsenden Tierschutzbewegung werden auch Rufe nach Tierrechten lauter. Mit den Tierrechten ist das eine etwas komplizierte Sache. Tiere befinden sich irgendwo zwischen Objekt- und Subjektstatus. Es gibt Rechte, die Tiere selbst haben, auch gegenüber uns, und wir haben Rechte an ihnen, an den Tieren. War das schon immer so kompliziert? Wurden Tiere immer als Rechtsobjekt behandelt oder tauchen sie auch als Rechtssubjekt in der Geschichte auf? Und wie genau ist das heute? Ich bin Magdalena Anstedt, Geschichtsstudentin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Was ich bei meiner Suche nach Tieren in der Rechtsgeschichte entdeckt habe, hat mich wirklich überrascht. Denn, man stelle sich vor, Tiere vor Gericht. Vom 13. bis ins 18. Jahrhundert wurden verschiedene Tiere, von Schweinen bis zu Mäusen, wegen Verbrechen wie Mord oder Diebstahl vor Gericht gestellt und sogar verurteilt. Das klingt im ersten Moment vielleicht bizarr und kurios, doch was steckt dahinter? Was hat es mit diesen gerichtlichen Verfahren auf sich? Um dieses Phänomen besser zu verstehen, habe ich in Salzburg mit Professor Dr. Peter Dinzelbacher gesprochen, der als Mediävist, also als Mittelalterhistoriker, zu diesem Thema geforscht hat. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein sehr spannendes Thema sprechen können, nämlich die Tierprozesse im Mittelalter, beziehungsweise genauer gesagt im Spätmittelalter. Ein Thema, das ja erstmal etwas bizarr wirken kann, auf den ersten Blick auch ein bisschen überrascht. Daher als Einstiegsfrage, gibt es eine konkrete Geschichte eines Tierprozesses, die Sie persönlich überrascht hat oder die Ihnen sehr in Erinnerung geblieben ist?
Die merkwürdigste Geschichte, Geschichte unter Anführungszeichen, in dem Zusammenhang ist sicher der Tierprozess von Glurns. Das ist eine kleine Gemeinde in Südtirol von 1520, wo schädliche Feldmäuse in großer Zahl aufgetreten sind. Und der Richter des Ortes zusammen mit den Geschworenen diese Feldmäuse zum Abzug zu bewegen versuchte mit juristischen Mitteln, mit einer Terminsetzung. Und das Interessante daran ist, dass hier sogar den schwangeren Mäusen eine besondere Frist gewährt wurde, damit sie sich vor den Katzen in Sicherheit bringen können und sie dürften etwas länger brauchen als die anderen Mäuse, um zu verschwinden. Das haben wir schon, das ganze Problem der Tierprozesse. Das konnte zwar von einem Gericht, und das waren ordentliche Gerichte, nicht irgendwelche zusammengestellten Fantasiekollegien. Diese ordentlichen Gerichte haben diese Satzungen den Tieren gegenüber ausgesprochen, aber wie haben sie sich vorgestellt, dass die Tiere das verstehen würden? Die kirchlichen Gerichte haben ja Latein gesprochen immer. Verstehen Maikäfer oder Engerlinge oder Mäuse Latein? Oder sie haben hier die Volkssprache gesprochen, also das Tirolerisch des 16. Jahrhunderts. Aber jeder Bauer und jeder Landbewohner und jeder Stadtbewohner wusste auch damals, wenn er mit einer Maus spricht, rezipiert die dieses nicht. Was hat man sich also vorgestellt, kann hier wirken, wenn man einen Gerichtsspruch veröffentlicht gegen diese Tiere? Ich kann mir das nicht anders erklären als vom religiösen Hintergrund der Zeit, dass man erwartet hat, Gott würde, er wird ja auch immer wieder angerufen und es gibt immer wieder Bibelzitate in den entsprechenden Urteilen, Gott würde hier ein Wunder wirken und würde den Mäusen das irgendwie kommunizieren, dass sie dann tatsächlich das tun, was das Gericht sagt. In der Praxis hat das meistens nicht funktioniert. Und dort, wo es gelegentlich doch funktioniert hat, zufällig durch Wetteränderungen etc. etc., hat man dann natürlich entsprechende Dankprozessionen und so weiter abgehalten.
Das Interessante, zumindest aus meiner Sicht, ist ja auch, dass Tiere da in einem Kontext auftauchen, in dem man sonst nur auf Menschen trifft. Das heißt, Tiere in einem Rahmen, wo sie menschlich irgendwie behandelt werden. Und das fällt ja dann auch in den Bereich der Tiergeschichte. Woher rührt denn Ihr Interesse als Historiker an der Tiergeschichte?
Also mein persönliches Interesse kommt zumindest aus zwei Wurzeln. Einerseits von der Mentalitätsgeschichte her. Die Mentalitätsgeschichte beschäftigt sich primär mit Phänomenen der Vergangenheit, die uns heute fremd erscheinen, die wir heute nicht mehr gut verstehen, wie eben die Tierprozesse oder die Gottesurteile und eine ganze Reihe anderer Phänomene. Das ist wissenschaftlicher Zugang und es ist Sinn der Mentalitätsgeschichte zu erklären, zu versuchen, wie diese Differenzen zur gegenwärtigen Mentalität sich entwickelt haben und wie wir sie vielleicht zumindest partiell heute noch verstehen können. Der persönliche Zugang ist der, dass ich aus einer sehr tierliebenden Familie komme. Meine Mutter war Leiterin des Tierheims in Linz an der Donau und für uns haben Tiere immer eine große Rolle gespielt. Wir haben immer mit Hunden und so weiter zusammengelebt und ich habe auch da ein Buch über Mensch und Tier in der Geschichte herausgegeben, wo diese Veränderungen im Verhalten thematisiert werden.
Wie kann man sich denn das Verhältnis von Menschen und Tieren im Allgemeinen in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, also im Spätmittelalter, vorstellen?
Also wir sprechen jetzt von der Zeit des späten 13. bis ins 18. Jahrhundert, also Spätmittelalter, Frühneuzeit. Generell wäre es falsch, irgendwie das Verhältnis Mensch-Tier zu romantisieren. Die Tiere wurden ganz primär ausgenutzt. Sie sind ja nach der Bibel, Genesis 1, dem Menschen unterworfen, wie alles andere auf der Welt. Und der Mensch hat das Recht nach der katholischen Theologie, das Tier so zu benutzen, wie er will, wie er es braucht. Das heißt, das Verhältnis war durchaus ein sehr hartes für die Tiere. Was im Unterschied zur Antike nicht mehr gemacht wurde, das waren die Tieropfer. In der Antike hat man ja Hekatomben von Stieren, von Lämmern und so weiter geopfert in verschiedenen Gottheiten. Das hat das Christentum abgeschafft. Aber das Ausnützen der tierischen Kraft, das Essen der Tiere und so weiter, das ist natürlich weitergegangen. Und es wäre also völlig falsch, irgendwie die Situation zu romantisieren. Es gibt im Mittelalter nur ganz wenige einzelne Personen, von denen wir wissen, dass sie tierliebend waren, teilweise Heilige. nicht Franz von Assisi, wie es immer falsch behauptet wird. Aber generell ist Tierliebe selten bezeugt und irgendetwas wie eine offizielle Tierschutzkampagne, also Tierschutzorganisationen oder so etwas, waren völlig undenkbar in dieser Zeit. Und es ist vielleicht wichtig, darauf hinzuweisen, dass noch ein Papst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausdrücklich festgesetzt hat, Tierschutzorganisationen brauchen wir nicht, weil das Tier den Menschen untergeordnet ist.
Wie war denn das Tier rechtlich damals verankert?
Also in der Tradition des römischen Rechts war das Tier natürlich eine Sache, res, genauso wie übrigens der Sklave, der ja ein Neotrum war, also griechisch to anthropodon, das was auf Füßen läuft, Neotrum. Das Tier war also eine Sache, die dem Sachrecht unterstand und diese Persönlichkeit, die es in den Tierprozessen zu bekommen scheint, sind rein punktuell und rein funktionell, damit sich die Richter an ein Gegenüber, das sie mit Vorschriften belegen konnten, wenden konnten. Aber generell ist das Tier keineswegs als irgendwie ratio begabt oder als irgendwie schuldfähig betrachtet worden. Also wenn man die mittelalterlichen Juristen liest, dann sieht man, dass es in der römischen Tradition das Tier eben eine Sache ohne Verstand und ohne Sprache ist. Das sind die zwei wichtigen Punkte. Keine Sprache, kein Verstand. Deswegen sind auch die meisten Schäden, die durch Tiere verursacht wurden, dem Halter des Tieres zugerechnet worden. Also der Tierprozess ist eigentlich eher die Ausnahme. Das Übliche war im spätmittelalterlichen Recht, dass der Halter des Tieres Schadenersatz leisten musste, wenn ein Tier etwas zerstört hat oder jemand gebissen hat und so weiter. Und es ist auffallend, dass wir zwar eine ganze Reihe von Prozessakten haben, aber die normativen Quellen, das sind die Gesetze, eigentlich fast nie irgendwie das Tier als schuldfähig anerkennen.
Wie häufig waren denn dann Tierprozesse, also im Lebensalltag? Oder wie, wenn es so punktuell ja eben war, wie häufig war es und wo?
Also die Frage ist etwas schwierig zu beantworten, weil die Forschungssituation hier sehr beschränkt ist. Das heißt, es gibt viel mehr Prozessakten, als bis jetzt veröffentlicht wurden. Das hat ein französischer Historiker an einem Beispiel, wo er mal systematisch Archive einer kleinen Region durchgegangen ist, gezeigt, wo auf einmal viele Tierprozesse, von denen man früher nichts wusste, zum Vorschein kamen. Das heißt, es ist viel weniger publiziert, viel weniger bekannt. Sie müssen also häufiger gewesen sein. Und ein Jurist des späten 13. Jahrhunderts, Beaumanoir, behandelt die Tierprozesse schon als etwas, das eigentlich alltäglich wäre, obwohl wir aus der Zeit noch keine Akten sonst haben. Des Weiteren ist wirklich auffällig, dass sich die Tierprozesse auf bestimmte Territorien beschränken. Die Hauptgebiete sind Frankreich, Deutschland, das was heute die Schweiz ist, teilweise Norditalien, aber wenig, und ganz, ganz selten Südjütland. Da ist natürlich der deutsche Einfluss maßgeblich. Aber wir haben sonst noch keine einzige bis jetzt bekannte Quelle aus Skandinavien. Wir haben keine einzige Quelle aus England. Wir haben aus Süditalien keine Quellen und meines Wissens auch aus Spanien nur ganz, ganz spärliche Hinweise.
Gibt es dafür Erklärungsansätze oder Theorien?
Ich kann nur den einen Erklärungsansatz für die skandinavischen Länder und England mir denken, dass hier dann durch die Reformation die entsprechenden Überlieferungen gekappt, zerstört wurden. Aber warum zum Beispiel in Süditalien praktisch nichts bekannt ist, das könnte ich nicht erklären.
Okay, jetzt würde ich gerne mal genauer reinschauen in den Verlauf von solchen Tierprozessen. Also welche Tiere wurden angeklagt und weswegen? Welche Strafen wurden verhängt, aber auch wie so ein Prozess abgelaufen ist? Und ob, wenn ja, inwiefern sich diese Prozesse von Prozessen mit menschlichen Angeklagten unterschieden haben?
Ja, also da ist es mal wichtig zu unterscheiden. Wir haben Prozesse von weltlichen Gerichten und von Kirchengerichten. Wenn wir uns zuerst einmal die weltlichen ansehen, die früher überliefert sind als die kirchlichen, da wird das Tier praktisch wie ein menschlicher Übeltäter behandelt. Das Tier wird vorgeladen, wird sogar in Untersuchungshaft genommen und es wird ein Urteil gesprochen, zum Beispiel über ein Schwein, das ein Kind angefressen hat. Das war damals sehr häufig, weil ja im bäuerlichen Bereich die Schweine frei herumgelaufen sind. Die Häuser waren offen. Mensch und Tier haben viel enger zusammengelebt, als das heute der Fall ist. Dann wurde ein Urteil gesprochen und das Schwein wurde zum Beispiel gehängt oder geköpft. Das ist also genau derselbe Prozess, dasselbe Prozedere wie bei einem Prozess gegen einen menschlichen Delinquenten. Die Strafe gegen Haustiere und Nutztiere, die von weltlichen Gerichten verhängt wurden, waren fast immer die Todesstrafe. Es konnte allerdings der Landesfürst hier, auch wie bei menschlichen Verbrechern, konnte einen Gnadenakt setzen und konnte sagen, also ich erlasse diesem Schwein oder dieser anderen Tierart, erlasse ich diese Strafe, damit der Besitzer nicht allzu sehr geschädigt wird und so weiter. Das sind also die weltlichen Prozesse. Komplizierter, viel komplizierter sind die geistlichen vor kanonischen Gerichten. Da geht es im Unterschied zu den weltlichen nie gegen Haus- und Nutztiere, sondern immer gegen Kollektive, also nicht gegen Einzeltiere. Und zwar Kollektive von Schädlingen wie Heuschrecken, Engerlinge, Mäuse und dergleichen. Also diese Schädlinge, die im agrarischen Leben wirklich eine große und schreckliche Rolle für viele Familien bäuerlicher Art gespielt haben. Und diese Prozesse sind keine Strafprozesse, sondern es sind Zivilprozesse. Und diese Zivilprozesse handeln eigentlich oder versuchen auszuhandeln mit diesem Kollektiv, dass sie sich innerhalb einer gewissen Zeit zurückziehen, sonst kommt die geistliche Strafe der Exkommunikation oder der Malediktion, also der Verfluchung. Und hier geht natürlich mit vielen Bibelzitaten, geht das geistliche Gericht davon aus, erstens einmal, dass Gott dafür sorgt, dass die Tiere des Latein, das durchaus schwierige Juristenlatein, des Spätmittelalters und der Frühneuzeit verstehen, und zweitens, dass sie das dann auch tun, weil ihnen das geistliche Gericht das vorgeschrieben hat. Also es ist eine ganz andere Verfahrensweise. Die geistlichen Gerichte kennen auch Verteidiger, was die weltlichen Gerichte normalerweise nicht kennen. Aber die geistlichen Gerichte ordnen bisweilen den Tieren einen Verteidiger zu, der sagt, ja, die Engerlinge müssen aber auch von etwas leben, sind ja auch Gottesgeschöpfe und so weiter. Und sie dürfen vielleicht noch etwas länger bleiben, etc., etc. Natürlich gewinnt immer die Anklage und die Tiere werden immer verurteilt, innerhalb einer bestimmten Frist abzuziehen. Was geschehen kann oder nicht geschehen kann, das hängt dann von anderen Umständen, äußerlichen, ab.
Um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, beziehungsweise auch auf die Kategorie Rechtsstatus als Subjekt oder Objekt zu beziehen, kann man da also sagen, dass Tiere da als Subjekt betrachtet wurden? Oder inwiefern waren sie da Subjekt vor Gericht? Und inwiefern dann doch Objekt, wie es ja eigentlich eher im alltäglichen Mensch-Tier-Verhältnis ja war?
Also es ist so, dass die Tiere punktuell für die Zeit dieses Verfahrens eine quasi Personalität zugeordnet bekommen haben. Aber faktisch waren sie immer nur Objekt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu den gegenwärtigen Bestrebungen, Tiere als Rechtssubjekt zu konstituieren. Man hat diese Prozesse nie geführt, um den Tieren etwas Positives zu tun, wie heute die Rechtssituation intentionell wäre, sondern es geht immer darum, das Tier zu bestrafen oder zu vertreiben. Also jedes Mal das Objekt wegzubringen, zu töten oder zu vertreiben. Also das ist ein ganz fundamentaler Unterschied zu den gegenwärtigen Bestrebungen.
Das heißt, die Gründe für diesen besonderen rechtlichen Umgang mit Tieren oder dass man ihnen dann eben diesen Personenstatus zugewiesen hat, war dann die Vertreibung oder welche Gründe gab es?
Genau, die Vertreibung oder das rechtmäßige Hinrichten. Und bei den weltlichen Tierprozessen sieht man ja, dass es deutlich ein Akt der Obrigkeit ist, die damit zeigen will, wir sorgen für Recht und Ordnung, sogar in dem Fall, dass es sich nur um ein Tier handelt. Deswegen auch das Ablaufen eines richtigen Prozesses mit den Formalia eines Prozesses. Und es ist sicherlich etwas Richtiges an der Theorie, dass durch die Intensivierung der gesamten Rechtssituation im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit, das heißt, es gab viel mehr Juristen als etwa im Frühmittelalter oder im Hochmittelalter, es gab viel mehr Gerichtshöfe, das Jus hat überhaupt eine viel größere Rolle gespielt im Gesamtleben, dass hier betont wurde, die Rechtsgültigkeit, die wir in den verschiedenen Stadtrechten, Landrechten etc. etc. haben, gilt auch sogar für die unvernünftige Kreatur. Also der Staat ist so mächtig, dass er auch über diesen Bereich herrscht.
Warum liegt es denn nahe, dass es ernst gemeint war und nicht satirisch?
Also es ist eindeutig, dass es ernst gemeint war, weil wir haben Gerichtsakten, die mit anderen Akten, die gegen Menschen Prozesse schildern, zusammen überliefert sind. Es gibt in der Literatur der Zeit nirgendwo einen Hinweis, dass es nicht ernst gemeint sein könnte. Einzig dieser Glurner-Tierprozess, den ich zuerst erwähnt habe, der könnte eventuell eine Satire auf dieses Prozedere sein, weil es gab ja auch Kritik. Es gab vom 13. Jahrhundert an immer Juristen, die dieses Vorgehen kritisiert haben. Aber sie haben sich offenbar nicht durchgesetzt gegen die anderen, die das auch teilweise aus finanziellen Gründen, weil die Prozesse ja natürlich Geld gebraucht haben, die das also festgehalten haben. Dieser Glurner-Prozess, der könnte eventuell eine Satire sein. Das Problem ist hier, dass er in Schriften des 19. Jahrhunderts mehrfach erwähnt wird, dass diese Akten aber nicht aufzufinden sind. Also mir ist es auch nicht gelungen, ich habe auch mit verschiedenen Archiven Kontakt gehabt, mir ist es auch nicht gelungen, die Akten aufzufinden. Ich weiß nicht, ob sie noch existieren. Man müsste wirklich einmal eine sehr ausgiebige Recherche in den Süd- und Nordtiroler verschiedenen Archiven machen lassen, um das rauszukriegen. Aber das ist der einzige Fall, wo man annehmen könnte, dass es möglicherweise eine Parodie ist.
Dann würde ich gerne noch auf den Punkt eingehen, nämlich von der These, dass diese Tierprozesse ein Zeichen von Rationalität sind und nicht von Irrationalität, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte.
Also es ist absolut auffällig, dass die Tierprozesse in ihrer Entwicklung rein zahlenmäßig genau die parallele Kurve haben zu den Hexenprozessen. Beide gehen bis ins 18. Jahrhundert, beginnen im 13., 14. Jahrhundert. Das heißt, es sind gleiche Phänomene, was betrifft, dass man Probleme durch die Rechtswissenschaft lösen will, durch das Gericht lösen will. Insofern, nachdem das Recht zu der Zeit natürlich schon stark die Rezeption des römischen Rechts kannte, das übrigens keine Tierprozesse vorsah, aber ist es natürlich ein Acta Ratio, weil das Vorgehen ganz rational ist. Wenn man daran glaubt, dass ein allmächtiger Gott sich auf Bitten und auf Anrufungen einschaltet in das tägliche Leben, dann ist es auch rational. Und wenn man daran glaubt, dass der Teufel tatsächlich Pakte mit Hexen schließt, um Menschen und Tieren zu schaden, wenn man dann Gott anruft, dass er den Dämon vertreiben möge und so weiter, dann ist das insofern rational. Aber ganz wichtig ist, sich klarzumachen, dass nur von diesem gläubigen Hintergrund her es möglich war, dass es zu solchen Prozessen kam. Die Tierprozesse wurden ja von der Reformation praktisch abgeschafft in den Gebieten, wo sie sich durchgesetzt hat. Dagegen die Hexenprozesse nicht. Die Hexenprozesse sind nach dem Handbuch der katholischen Dominikaner, also dem Hexenhammer, auch in den protestantischen Gebieten weitergeführt worden.
Warum hat man dann aufgehört, irgendwann Tierprozesse zu führen?
Leibniz zum Beispiel, der große Philosoph, schreibt in seiner Theodizee noch um 1700, dass die Tierprozesse praktisch etwas ganz Normales sind und sie warnen auch den Menschen, dass er keine Rechtsübertretungen machen soll. Aber die Aufklärung hat dann natürlich im 18. Jahrhundert mit der Betonung auch der Naturwissenschaften, wo man erkannt hat, dass das Tier im Film nicht so funktioniert wie der Mensch. Es gab sogar die Theorie, dass das Tier wie eine Maschine nur reagieren würde. Das hat dann praktisch die Aufklärung und die sich immer weiterentwickelnde Naturwissenschaft auf die Biologie Schluss gemacht. Und es gibt einige Hinweise, dass es außerhalb Europas auch in einigen Regionen Tierprozesse gegeben hat. Aber das ist ein Spezialgebiet, über das ich nicht gearbeitet habe.
Was macht denn jetzt dieses Phänomen der Tierprozesse so besonders? Also einmal ganz allgemein in der Geschichte, in der Tiergeschichte beziehungsweise auch in der Rechtsgeschichte von Tieren, aber vielleicht auch im Hinblick auf die Epoche. Also warum ist es spezifisch spätmittelalterlich?
Also es gibt einzelne Hinweise, dass es in Griechenland auch so etwas wie ganz vereinzelt Prozesse gegen Tiere, auch gegen Sachen gegeben hat. Aber das muss wirklich exzeptionell gewesen sein. Dann kommt eine lange Phase, spätantike Frühmittelalter, wo wir überhaupt keine Hinweise darauf haben. Und zwar deshalb, weil die Christianisierung damals ganz stark die Idee der Differenz zwischen Mensch und Tier betont hat in dieser Phase. Erst dann ab etwa dem 12. Jahrhundert das ein Jahrhundert großer Wandlungen ist. Erst ab dem 12. Jahrhundert beginnt man dann die Parallelen zwischen Tier und Mensch deutlicher zu sehen. Tiere werden viel öfter etwa in der Kunst dargestellt. Tiere spielen in der Literatur eine Rolle. Reinecke Fuchs, das Tierepos, beginnt im 12. Jahrhundert. Es gibt Tiersatiren und so weiter. Hier werden also die Ähnlichkeiten der Spezies mehr betont und damit ist eine Grundlage geschaffen, dass man auch dieselben Rechtsformen anwenden konnte.
Inwiefern ist es denn ein singuläres Phänomen?
Ja, singulär ist das Phänomen sowohl der geografischen Verbreitung nach, ich habe es zuerst genannt, also es gibt keinen Tierprozess in England, soweit wir heute wissen. Singulär ist es in der zeitlichen Beschränkung vom 13. bis 18. Jahrhundert. Es ist uns heute etwas völlig Fremdes und darum müssen wir versuchen, diesen Hintergrund, diesen religiösen Hintergrund wirklich richtig einzubeziehen, um zu verstehen, dass gelehrte Leute, also Juristen, die ihr Examen gemacht haben, die einen Doktor gemacht haben und so weiter, zu solchen Dingen bereit waren. Den muss man unbedingt ganz intensiv einbeziehen, weil ja etwa es auch andere Mittel gab, bei Schädlingen vorzugehen, zum Beispiel nicht einen Prozess durch ein Kirchengericht führen zu lassen, sondern eine Prozession zu machen und Gott direkt zu bitten, er möge sie vertreiben. Also auch hier ist der religiöse Hintergrund ganz entscheidend, weil die Menschen damals noch nicht die naturwissenschaftlichen Kenntnisse besaßen, gegen Tiere mit Vertilgungsmitteln etc. vorzugehen, sondern immer im Notfall, so ist auch die ganze Geschichte der Religion, des Christentums in Europa zu erklären, sondern sich immer an eine Gottheit, an Heilige gewandt haben, wenn die irdischen Mittel nicht mehr ausgereicht haben.
Und warum ist es aus heutiger Sicht sinnvoll und produktiv, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Das könnte man jetzt in verschiedensten und vielfachen Brechungen beantworten. Aber eine Funktion der Geschichte generell ist es ja, vergangene Zustände sich anzusehen und mit der Gegenwart zu vergleichen. Ich muss sehen, wie sich die Gesellschaft, wie sich das Rechtswesen und so weiter, das die Mensch-Tier-Beziehung entwickelt hat, um zu einer Entscheidung zu kommen, jetzt konkret, praktisch, was will ich? Will ich eine Situation ähnlich wie damals oder will ich eine andere Situation? Das ist noch deutlicher und viel einfacher zu erklären, etwa an der Geschichte der Frauen. Will ich, dass die Frauen rechtlich eine Situation haben, wie sie in Europa etwa im 18. Jahrhundert war, also wo sie nicht vor Gericht gehen durften, wo sie dem Mann fast völlig unterworfen waren, oder will ich eine moderne, emanzipative Situation? Also hier gibt es eine Parallele natürlich auch. Die Emanzipation der Frauen hat eine gewisse Parallele auch mit der Emanzipation, unter Anführungszeichen, des Tieres in der Vorstellung einiger moderner Juristen.
Sie haben ja eben schon kurz erwähnt, warum es auch schwierig ist, das jetzt heute auf heutige Diskussionen anzuwenden. Aber gerade das Thema Rechtsstatus von Tieren spielt ja in der Szene von TierrechtsaktivistInnen eine ziemlich große Rolle. Inwiefern unterscheidet sich jetzt das Verständnis von Rechtssubjektivität in den Tierprozessen von der Vorstellung heute?
Es ist wirklich eindeutig, dass die früheren Tierprozesse dem Tier schaden wollten. Sie wollten es aus seinem Lebensraum vertreiben oder sie wollten es hinrichten. Die gegenwärtigen Bestrebungen gehen vom Tier ausgedacht dorthin, dass das Tier positiv behandelt wird, dass es seine Lebensbedürfnisse befriedigen kann. Also die früheren Prozesse waren eindeutig negativ gegen das Tier gerichtet. Die jetzigen Bestrebungen sind positiv für das Tier gerichtet.
Vielen Dank für das Gespräch. Recht als Mittel, um Tiere zu beherrschen, um ihnen zu schaden. Das steckt also hinter der Praxis der Tierrechtsprozesse im Spätmittelalter, die auf den ersten Blick so befremdlich erscheint. Doch wie genau sieht es heute aus? Wie haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Tiere verändert und was bedeutet es, wenn wir heute von Tierrecht sprechen? Ich freue mich sehr, zu diesem Thema mit Professor Dr. Anne Peters zu sprechen. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist globales Tierrecht. Ich habe sie gefragt, wer eigentlich alles Träger von Rechten ist, also wer oder was ein Rechtssubjekt ist und wer oder was ein Rechtsobjekt ist?
Rechtssubjekte sind Personen und die können Träger von Rechten oder Pflichten sein. Eine Person hat zum Beispiel Rechte an einer Sache, zum Beispiel Eigentum, und damit ist dann die Person verfügungsbefugt. Und im Gegensatz dazu sind Rechtsobjekte Sachen, und die Sachen können niemals Träger von Rechten oder Pflichten sein, sondern die Sachen werden einer Person zugeordnet. Also sie stehen dann zum Beispiel im Eigentum einer Person. Und diese Zweiteilung zwischen Subjekt und Objekt stammt aus dem römischen Recht. Da gab es die Ausdrücke res für Sache, persona für Person oder Subjekt. Und zum Beispiel waren Sklaven Sachen und keine Personen. Aber das ist natürlich ist nichts Naturgegebenes, sondern das ist eine rein juristische Erfindung. Und es gibt zum Beispiel auch sowas wie juristische Personen, also zum Beispiel meine Universität ist eine juristische Person oder eine Aktiengesellschaft ist eine juristische Person oder in Indien sind Idole, also Heiligtümer von Gottheiten, sind auch Personen, also Rechtssubjekte.
Wenn wir dann jetzt über Tierrechte sprechen, über welche Art von Rechtsstatus sprechen wir dann eigentlich? Also geht es um Tiere als Rechtssubjekt oder als Rechtsobjekt?
Wenn wir von Tierrechten sprechen, wie Sie eben gefragt haben, also Rechte mit E, dann wäre das in dieser sogenannten Rechtsdogmatik, wie ich das eben erklärt habe, da wäre das so, dass nur Personen überhaupt Rechte haben können. In unserem Rechtsverständnis sind aber Tiere Sache, Objekt und Gegenstand von Schutznormen. Und deswegen sprechen wir eigentlich zum Beispiel im deutschen Recht nicht von Tierrechten, sondern von Tierschutzrecht ohne E. Die Tiere sind nur Gegenstand des Schutzes. Auf Deutsch ist der Unterschied zwischen Recht und Rechten nicht so klar, aber auf Englisch sagt man zum Beispiel Law für Recht und Rights für Rechte.
Wie ist jetzt insgesamt der Rechtsstatus von Tieren aktuell in der Bundesrepublik Deutschland, beziehungsweise wie sind Tiere rechtlich verankert heute?
Im deutschen Zivilrecht gibt es seit 1990 eine Vorschrift, wo gesagt wird, Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Aber die Vorschrift, Paragraph 90a, sagt dann auch, auf sie, also auf die Tiere, sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Und der Rechtsgedanke, der dem zugrunde liegt, die Idee im Jahr 1990, als diese Vorschrift eingefügt wurde, war, dass Tiere als Mitgeschöpfe anerkannt werden sollten und das sollte ein Bekenntnis zum ethisch fundierten Tierschutz sein. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn gesagt wird, Tiere sind keine Sachen, ist ja rein negativ, ne? Man könnte das so verstehen, dass damit diese Zweiteilung, die ich am Anfang geschildert habe, die Zweiteilung zwischen Sachen und Personen, dass die irgendwie überwunden wird und dass dadurch eine dritte Kategorie geschaffen wird, dass Tiere eben einfach zwischen Sachen und Personen liegen. Das ist aber nicht die überwiegende Meinung der Juristen, die das deutsche bürgerliche Gesetzbuch auslegen. Jetzt ist aber auch die Frage, was heißt eigentlich, die Vorschriften über Sachen sind analog trotzdem auf Tiere anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Könnte man ja sagen, dass das Tierschutzgesetz zum Beispiel, das ist eine andere Bestimmung, das ist ein besonderes Gesetz, was dann dazu führt, dass nicht in jedem Fall alle Vorschriften über Sachen auf die Tiere anzuwenden sind. Zum Beispiel die volle Befugnis, einfach die Sache zu zerstören, ist wegen des Tierschutzgesetzes dann eben nicht mehr anwendbar. Und solche Sonderregeln könnten explizit sagen, dass Tiere hier anders zu behandeln sind, aber man kann das auch durch Auslegung ermitteln. Und deswegen sind eben die typischen Eigentümerbefugnisse über Sachen, die sind für Tiere eingeschränkt. Und deswegen hat diese Kategorie, die es seit 1990 im deutschen Recht gibt, die hat schon nicht nur eine symbolische Funktion, sondern hat auch zu gewissen Änderungen geführt. Außerdem gibt es noch, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, in unserer Verfassung, also im Grundgesetz, gibt es seit 2002 gibt es eine Staatszielbestimmung, Artikel 20a, die lautet, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Diese drei Worte und die Tiere sind 2002 eingeführt worden. Und der Sinn war, dass Tierschutz gestärkt werden sollte, dadurch, dass er zum Rechtsgut von Verfassungsrang erhoben wurde. Dadurch wird die Abwägungsposition des öffentlichen Interesses Tierschutz stärker und das ermöglicht auch Grundrechte, die keinen textlichen Vorbehalt haben, einzuschränken. Der wichtige Fall ist die Religionsausübungsfreiheit, die im Grundgesetz ohne besondere Einschränkung gewährleistet wird. Und da hatte ein muslimischer Metzger eine Ausnahmegenehmigung für betäubungsloses Schlachten beantragt und hat die auch bekommen, weil sein Grundrecht auf Religionsausübungsfreiheit, dazu wurde das Schlachten wurde auch als Religionsausübung gewertet, das darf nicht einfach eingeschränkt werden, wenn kein Verfassungsgut dagegen steht. Und dadurch, dass Tiere jetzt auch in der Verfassung erwähnt werden, kann man Tierschutz als Einschränkungsmöglichkeit heranziehen. Aber das hat dann im praktischen Ergebnis keinen Unterschied gemacht. Derselbe Metzger hat sogar später nochmal geklagt und hat dann wieder die Sondergenehmigung bekommen, weil nach Abwägung dann gesagt wurde von den Gerichten, dass eine Einschränkung seines Grundrechts unverhältnismäßig wäre. Also hat diese Staatszielbestimmung in dem Fall gar keinen Unterschied gemacht. Aber es gibt viele andere Konstellationen, wo das Staatsziel den Gesetzgeber oder die Exekutive oder die Richter als Leitlinie zu tierfreundlicherer Auslegung und Anwendung von Gesetzen anleiten, könnte man sagen.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon angesprochen, dass es in der Geschichte auch Menschen gab, die als Objekte betrachtet wurden, wie zum Beispiel Frauen, Kinder oder eben Sklaven. Sehen Sie Parallelen zu dem aktuellen Rechtsstatus von Tieren?
Ja, grob gesagt kann man das als eine Ausweitung des Kreises oder der Zone von Rechtspersonen ansehen. Zum Beispiel gab es nicht nur im römischen Recht die Sklaven, sondern im Völkerrecht sind ja die Staaten die wichtigsten Rechtssubjekte. Es hieß sogar Ende des 19. Jahrhunderts, dass gar keine weiteren Rechtssubjekte oder Rechtspersonen außer Staaten überhaupt juristisch denkbar seien. Das ist aber jetzt mittlerweile überwunden. Der Kreis hat sich erweitert und es sind auch Menschensubjekte des Völkerrechts. Und eine solche Ausweitung zeigt auch, dass die Zuordnung eines Akteurs in den Kreis der Personen, wie ich schon gesagt habe, eine juristische Erfindung, eine menschliche Erfindung letztlich ist und deswegen auch änderbar ist. Und diese Ausweitung der Zone der Personen, die zeigt außerdem, dass die Zugehörigkeit in diesen Kreis der Personen, die Anerkennung als Person, auch eine hohe Symbolkraft hat. Wenn man Person ist, Rechtsperson oder Rechtssubjekt, dann kann man Rechte haben oder Pflichten haben. Welche Rechte und Pflichten man dann hat, ist dann eine andere Frage. Aber dieser Status drückt aus, dass man als Person einen Eigenwert hat, einen Zweck an sich selbst sozusagen. Deswegen ist diese Erweiterung wichtig und deswegen gibt es in den Menschenrechtsabkommen auch typischerweise ein Recht auf Rechtspersönlichkeit. Gilt sogar als Menschenrecht nach der Allgemeinen Menschenrechtserklärung. Zum Beispiel ist es nicht mehr erlaubt, der Entzug der Rechtsfähigkeit eines Menschen als Strafe, so wie das vor dieser Menschenrechtssichtweise möglich war.
Um jetzt konkreter zu werden und auch angesichts der Tatsache, dass Recht ja auch von einer vernünftigen Fortentwicklung auch an gesellschaftlichen Veränderungen lebt, wollen wir das jetzt mal auf Tiere anwenden? Also, wie sehen Sie das? Was spricht dafür, Ihren Rechtsstatus weiterzuentwickeln und welche Rechte wären möglich und sinnvoll? Und was bedeutet das mit Hinblick auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die dahinterstehen?
Vielen Dank. Das ist eine ziemlich große Frage. Wichtig ist, dass man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass die Weiterentwicklung oder Änderung des Rechts rechtstechnisch ohne weiteres möglich ist, Tieren Rechte zuzusprechen. Aber die Tiere könnten ja nicht selber vor Gericht ziehen, um ihre Rechte einzuklagen, sondern sie müssen in jedem Fall von einem menschlichen Akteur vertreten werden, um diese Rechte durchzusetzen. Und dann kann man natürlich die kritische Gegenfrage stellen, bringt das dann überhaupt etwas, von Tierrechten zu sprechen? Und da würde ich sagen, ja, es gibt im Wesentlichen vier gute Gründe. Der erste Grund ist der rein prozessuale und praktische Grund, dass nämlich selbst wenn die Tiere immer eine rechtliche Vertretung benötigen, dann ist es trotzdem so, dass dann, wenn sie ein eigenes materielles Recht haben, zum Beispiel Recht auf Bewegungsfreiheit, dann ist es ohne weitere juristische Komplikationen möglich, dass jemand sie für sie dann einen Prozess führt. Wenn die Tiere keine eigenen Rechte haben, dann ist es etwas komplizierter, aber nicht unmöglich. Zum Beispiel gibt es auch in Deutschland Verbandsklagerechte für Naturschutzverbände, um Belange der Natur durchzusetzen. Der zweite Aspekt ist, und das ist ein bisschen rechtstheoretischer, dass Rechte, insbesondere Grundrechte, typischerweise als Ausgleich in Verfassungen stehen für die Marginalisierung oder Machtlosigkeit von Akteuren im politischen Prozess. Also Grundrechte schützen die Minderheit, die im demokratischen Gesetzgebungsprozess ja typischerweise überstimmt wird. Grundrechte sind ein Gegengewicht, die eine Tyrannei der Mehrheit verhindert. Und da Tiere ja im politischen Prozess gar nicht vertreten sind, könnte man sagen, dass deswegen dieses Gegengewicht für Tiere umso wichtiger ist. Das dritte Argument, das hatte ich eben schon angedeutet, das ist die Symbolkraft, wenn man von Rechten spricht. Das ist einfach ein Hochwertkonzept, was den Eigenwert des Trägers ausdrückt. Grundrechte zum Beispiel, nach unserem Verständnis, fließen letztlich aus der Würde des Menschen. Und in der deutschen Tradition hat ja zum Beispiel Immanuel Kant gesagt, die Würde des Menschen bedeutet, dass man den Menschen nie zum Objekt, nie zum Instrument machen darf, dass man ihn oder sie nicht instrumentalisieren darf. Und die Würde bedeutet das und die Rechte drücken das letztlich auch aus. Und mit dieser Symbolkraft und mit dieser Benutzung eines solchen Hochwertkonzepts wird dann auch, könnte man sagen, der Diskurs, der juristische Diskurs, aber auch der politische und gesellschaftliche Diskurs etwas anders kanalisiert. Und damit zusammenhängt dann auch das, was ich letztlich fast am wichtigsten finde, nämlich die Verschiebung der Erklärungs- und Begründungslast. Ich kann das an einem Beispiel erklären. Nehmen wir mal an, die Produktion von Versuchstieren. Tierforschung ist ja auch gerade zum Beispiel in Bezug auf Covid-Erkrankungen nach wie vor sehr, sehr wichtig, wichtiger geworden. Versuchstiere werden massenweise produziert, auch sozusagen auf Vorrat, damit immer genug Exemplare zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt zum Beispiel von Affen Muttertier hat und ein Kind, dann darf das ohne weiteres, dürfen die verkauft werden. Wenn sie als Sache zu behandeln sind, ist es überhaupt gar kein Problem. Wenn man jetzt aber argumentieren würde, die Tiere haben auch ein Recht auf Familienleben, dann muss man begründen, warum man sie einfach schnell getrennt verkaufen kann. Und als Begründung wird dann natürlich schnell angeführt werden, ja, wir haben Wissenschaftler, die auch ein Recht auf Forschung haben und die diese Forschung machen müssen. Aber man müsste auf jeden Fall das argumentieren und es müsste eine Abwägung stattfinden. Und deswegen wird dadurch überhaupt durch die Auslösung dieser Rechtfertigung verändert sich der Diskurs. Man kann nicht einfach beliebig, ohne nachzudenken, einfach irgendwie über die Tiere verfügen. Und dann hatten Sie noch die Frage gestellt, um welche Rechte es dann eigentlich gehen muss. Da haben sich bis jetzt die Bemühungen zum Beispiel von NGOs konzentriert auf Grundrechte wie Leben, körperliche Bewegungsfreiheit und Schutz vor Folter, was ja zum Beispiel bei Tierversuchen und bei Massentierhaltung relevant ist. Die Folgefrage ist natürlich, wer welche Tiere solche Rechte dann haben sollen, zugesprochen erhalten sollen. Also müssen wir auch davon ausgehen, dass eine Mücke zum Beispiel ein Recht auf Leben hat. Oder brauchen die Affen, von denen ich eben gesprochen habe, ein Recht auf Religionsfreiheit? Da würde ich antworten, nein, sie brauchen das nicht, genauso wenig wie ein Mann ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch braucht.
Warum ist es denn so schwierig, die rechtliche Anerkennung von Tieren als Rechtsperson durchzusetzen? Schließlich wird ja schon etwas länger über die Rechte von Tieren gestritten.
Ich glaube, es ist so schwierig durchzusetzen, weil letztlich der Egoismus und die Eigeninteressen der Menschen dagegen stehen. Es ist einfach ein Bestandteil aller menschlichen Kulturen, mehr oder minder, gewohnheitsmäßig die Interessen von Tieren zu missachten und zwar auch zugunsten völlig trivialer menschlicher Interessen, also einfach wegen des Geschmacks oder zum Spaß oder aus Hobby. Und wenn man aber Rechte von Tieren anerkennt, dann folgt eben daraus dieser Erklärungsbedarf, dass man erklären muss, warum darf ich jetzt hier töten und einsperren und so weiter. Das ist nicht mehr einfach nur beliebig und das ist eine sehr, sehr starke Verhaltensänderung, die dann notwendig würde und auch eine Einschränkung unserer menschlichen Freiheit. Es wird ja dann den Menschen eben, die Freiheit wird eingeschränkt, es werden die menschlichen Pflichten ausgeweitet und das ist natürlich unbequem. Und die Änderung würde ganz stark gegen die bestehenden Gewohnheiten laufen. Denn unser Habitus ist ja die vollkommene Normalisierung der Tiernutzung. Ich kann ein Beispiel geben, gerade vor letzte Woche war ich bei einem Mittagessen in der Max-Planck-Gesellschaft. Da gab es vorher ein Symposium zur Wissenschaftsfreiheit und zur Frage der politischen Neutralität von wissenschaftlichen Institutionen. Das ist ja jetzt ganz aktuell. Das Mittagessen war vegetarisch und das ist eine Entscheidung der Max-Planck-Generalverwaltung wegen Nachhaltigkeit. Da sagte dann ein Teilnehmer am Tisch, weil wir gerade über Neutralität gesprochen haben, ja, wieso hier, was haben wir denn hier zum Essen? Das ist ja dann wohl nicht mehr neutral. Und dann habe ich geantwortet, ja, wieso? Wieso ist denn, wenn Fleisch serviert wird, wieso soll das denn neutral sein? Das ist nicht neutral, das ist einfach nur normalisiert, weil der Karnismus einfach so normalisiert ist, dass es gar kein besonderes Wort dafür gibt. Wenn ich aber davon ausgehe, dass eine Kuh ein Recht auf Leben hat, dann wäre das nicht mehr normal, dass man sie einfach schlachten darf, sondern dann wäre es erklärungsbedürftig. Da muss man sagen, zum Beispiel, die Menschen brauchen die Eiweißquelle und so weiter. Und da muss man eben hingucken und dann müsste man eigentlich auch zum Ergebnis kommen, dass in einem Land wie Deutschland, wo so viele andere Proteinquellen zur Verfügung stehen, das eigentlich letztlich nicht rechtfertigbar wäre.
Jetzt haben Sie ja schon vorhin die Frage angesprochen, welche Tiere eigentlich dann gemeint sind, wenn man über Rechte von Tieren spricht. Und eine Frage wäre auch, inwiefern könnte sich oder kann sich der rechtliche Status von Wildtieren und von domestizierten Tieren unterscheiden?
Die Antwort darauf hängt davon ab, was eigentlich der innere Grund von Rechten ist. Da gibt es in der Rechtsgeschichte unterschiedliche Erklärungsansätze und den besten Ansatz finde ich eigentlich, dass die Rechte Interessen schützen. Und zwar Interesse nicht im Sinne von Aufmerksamkeit, sondern im Sinne von Neigung oder Vorliebe. Und dann kommt man dahin, dass nicht alle Tiere Interessen haben, sondern nur solche Tiere, die auch ein Bewusstsein haben, auf Englisch Consciousness, die haben nämlich ein Interesse daran, keine Schmerzen zum Beispiel zu empfinden. Die haben ein Interesse an einem Zustand, in denen es ihnen besser geht, was sie mit ihrem Bewusstsein auch empfinden können. Und deshalb ist dieses Bewusstsein, ich habe eben Consciousness genannt, es gibt noch einen anderen Ausdruck, Empfindungsfähigkeit, ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber überlappt sich. Empfindungsfähigkeit, Sentience, wird deshalb ganz oft in der Diskussion als entscheidendes Kriterium für die Zusprechung von Rechten eingesetzt. Und das hängt damit zusammen mit dieser Idee, dass die Rechte letztlich die Interessen schützen und nur wenn man empfindungsfähig ist, dann kann man überhaupt Interessen haben. Und der Ausdruck Empfindungsfähigkeit, der ist zum Beispiel in Frankreich im Zivilgesetzbuch und auch in der EU, im Vertrag über die Arbeitsweise der EU, da werden Tiere als empfindungsfähige Wesen charakterisiert. Ist eigentlich nicht ganz richtig, weil möglicherweise nicht alle Tiere empfindungsfähig sind. Bei Fischen wurde das ja lange Zeit auch geleugnet, dass sie ein Schmerzempfinden haben. Und das ist aber jetzt seit bestimmt 15 Jahren anerkannt. Bei Insekten wird es noch bezweifelt. Und dann müsste man, wenn man jetzt allein mit der Empfindungsfähigkeit argumentiert, dann würde man ja zum Ergebnis kommen, dass Insekten, wenn sie nicht empfindungsfähig sind, auch kein Interesse daran haben, Schmerz zu vermeiden und dementsprechend auch kein Recht auf körperliche Unversehrtheit brauchen. Wenn aber unklar ist, ob Insekten empfindungsfähig sind, dann müsste eigentlich aus juristischer Sicht so eine Art Vorsorgeprinzip gelten oder so eine Zweifelsregelung, dass man im Zweifel, wenn man es nicht weiß, bei Unsicherheit, auch bei wissenschaftlicher Unsicherheit, dass man dann doch davon ausgehen müsste. Das ist also eine Möglichkeit, Tiere zu unterteilen. Sie haben aber jetzt ja noch nach einer anderen Unterteilung gefragt, Wildtiere versus domestizierte Tiere. Es gibt in einem Buch von zwei Politikwissenschaftlern, Zoopolis, eine Dreiteilung, Wildtiere, Nutztiere und Kulturfolger, wie zum Beispiel Fuchs und Tauben. Und die Donaldson und Kimlicker haben in dem Buch argumentiert, dass Wildtiere eher das Interesse haben, einfach in Ruhe gelassen zu werden und dass hier vor allen Dingen negative Pflichten der Menschen dann wichtig sind, nämlich die Pflicht, nicht ihren Lebensraum abzuknapsen zum Beispiel. Gegenüber Nutztieren, die so gezüchtet sind, dass sie auch nicht alleine überleben können und die auch in einer gewissen Abhängigkeit von Menschen stehen, hätten die Menschen dann eher Pflichten, positive Pflichten, auch für sie zu sorgen. Und dann sind die Rechte als Spiegelbild dieser Pflichten auch ein bisschen anders. Grundsätzlich ist aber noch, um das abzuschließen, die aktuelle Rechtslage so, dass Tiere ganz anthropozentrisch allein aus der Perspektive ihrer Nutzung für Menschen eingeteilt werden. Und das hat überhaupt nichts mit den Bedürfnissen und Interessen der Tiere zu tun. Zum Beispiel ein Kaninchen ist, wenn es ein Labortier ist, dann hat es eine andere, gibt es eine andere rechtliche Regelung, als wenn es als Lebensmittel verwendet wird und wieder anders, wenn es ein wildes Tier ist. Und das ist eindeutig nicht im Interesse der Tiere.
Sie haben in einigen Ihrer Arbeiten argumentiert, dass der Kampf um Tierrechte eine internationale Angelegenheit sei. Warum? Wird Recht nicht vor allem als nationales Recht geschaffen?
Natürlich gibt es insgesamt viel mehr nationales Recht und das ist auch viel differenzierter als das Völkerrecht, ganz allgemein gesprochen. Aber wenn es grenzüberschreitende Probleme gibt, dann bedarf es auch internationaler Normen und dann muss man grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Bestes Beispiel, Klima kann nicht im Alleingang von einem Staat wie Deutschland oder der Schweiz geschützt werden. Und in Bezug auf Tiere sehe ich vor allen Dingen drei Gründe, die für eine internationale Regulierung sprechen. Der erste Grund ist die ökonomische Globalisierung der Märkte. Denn in Bezug auf Tiere und Tierprodukte haben wir globale Märkte. Es gibt globale Lieferketten, insbesondere auch in der Lebensmittelindustrie. Tiere, lebend und tot und sämtliche Körperteile und Produkte werden grenzüberschreitend gehandelt. Das ist die Marktsituation. Wenn ein Staat im Alleingang hier Regeln versucht aufzustellen, dann besteht immer die Gefahr, dass die Industrie abwandert. Also man nennt es Standortkonkurrenz oder Leakage in Bezug auf CO2-relevante Produktion und Industrien. Da wird es ja zum Beispiel Carbon Leakage genannt. Und das ist für die Lebensmittelproduktion relevant, aber auch zum Beispiel für die Tierforschung, die nach Asien abwandert. Ein Beispiel aus Deutschland. Es ist ja jetzt seit einigen Jahren das Schreddern, also das Zerhäckseln von männlichen Küken der Legehennenlinien verboten. Daraufhin haben die Brütereien entweder damit gedroht oder das auch tatsächlich gemacht, dass sie nach Polen abgewandert sind. Und solche Abwanderungen, die können dazu führen, dass der Gesetzgeber, der deutsche oder der europäische Gesetzgeber dann zögert, Tierschutzstandards anzuheben. Das ist also einer und ein ganz wichtiger ökonomischer Grund, dass es notwendig ist, letztlich unabweisbar internationale Regelungen zu schaffen. Und der zweite Grund ist, dass es oft Synergien gibt, nämlich was Gutes für Tiere ist auch oft gut für Menschen, also dass es eine Win-Win-Situation gibt und zum Beispiel der Ansatz One Health, One Welfare, eine Gesundheit, die unteilbar ist für Tiere und Menschen und das ist natürlich dann auch weltumspannend. Covid hat es ja aufs Deutlichste gezeigt. Ja, also Covid ist von Fledermäusen auf Menschen übergesprungen und das ist auch ein globales Problem gewesen. Und es sind auch weitere Zoonosen, also von Tier auf Mensch übertragbare Krankheiten, sind zu erwarten. Antibiotikaresistenz ist auch ein globales Problem und hängt auch damit zu tun mit unserer Antibiotikumsüberfütterung der Tiere, Wachstumshormone und so weiter. Und das betrifft dann auch Menschen und wegen der globalen Märkte betrifft es auch Menschen auf der ganzen Welt. Und überhaupt sämtliche, nicht sämtliche, aber sehr, sehr viele Aspekte der Tiernutzung haben letztlich schädliche Folgen auch für Menschen und die sind sehr oft dann auch grenzüberschreitend. Übermäßiger Fleischkonsum verschwendet Ressourcen, also Landfläche und Wasser und schädigt das Klima und das ist auch alles nicht nur innerhalb der Staatsgrenzen von einzelnen Staaten. Und dann noch das dritte Argument, das ist eher ein philosophischer Gesichtspunkt, ein sehr radikales Argument, die Frage der globalen Gerechtigkeit. Also es wird argumentiert von vielen, dass wirkliche Gerechtigkeit auch die geografischen Grenzen überschreiten muss und nicht nur in einem Staat stattfindet. Aber sie muss eben nicht nur geografische Grenzen überschreiten, sondern auch Speziesgrenzen überschreiten. Weil eben Menschen von unfairer Behandlung von Tieren auch in anderen Teilen der Welt profitieren. Und weil dann wiederum auch internationale Organisationen zu dieser, man könnte sagen, strukturellen Ungerechtigkeit beitragen, also zum Beispiel Welthandelsrecht letztlich ja den Handel an Tieren und Tierprodukten befördert und Ausnahmeregelungen besonders begründungsbedürftig macht und so weiter und allein durch diese Skaleneffekte Tierleid vergrößert. Deswegen ist auch das ein globales Problem, was dann letztlich auch auf globaler Ebene angegangen werden muss. Und ja, das wird als vielfach als Frage der globalen Gerechtigkeit dann angesehen.
Nun wird ja auch nicht nur über die Rechtssubjektivität von Tieren diskutiert. Es gibt auch Versuche der Natur oder etwa Landschaften, Rechte zuzugestehen. Zum Beispiel der Salzwasserlegune Mar Menor in Spanien wurde 2022 eine Rechtssubjektivität verliehen. Oder schon 2008 wurde in die Verfassung von Ecuador ein Recht der Natur aufgenommen. Oder in Bolivien 2010 ein Gesetz über die Rechte von Mutter Erde. In Indien wird das für den Ganges diskutiert und es gibt noch mehr Beispiele. Wie verhalten sich die von uns bisher diskutierten Rechte von Tieren zu diesen Rechten der Natur? Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten und wo aber Unterschiede?
Rechte der Natur sind aktuell ziemlich im Trend, sind beliebter als Rechte von Tieren, würde ich sagen. Und eine Gemeinsamkeit oder Überlappung liegt natürlich darin, dass auf jeden Fall wilde Tiere, vielleicht auch andere, Teil der Natur sind und dadurch dann von Rechten der Natur profitieren könnten. Sie haben die Verfassung von Ecuador erwähnt. Da hat das Verfassungsgericht von Ecuador im Jahr 2022, glaube ich, aus den Vorschriften, die in der ecuadorianischen Verfassung Rechte der Natur schützen, auch ein Recht auf Freiheit eines geschützten Affen, Affen einer geschützten Art, abgeleitet und hat gesagt, die Rechte der Natur in der Verfassung schützen auch sämtliche Elemente der Natur. Und dann hat es diesem Affen ein Recht auf Freiheit zugesprochen. Die Natur braucht natürlich andere Rechte, könnte man sagen, als Tiere. Vor allen Dingen geht es ja bei der Natur um Rechte auf Integrität. Und das könnte man vielleicht noch ansatzweise auf Tiere übertragen im Sinne von einem Recht auf ein freies Leben. Ich meine aber, dass die innere Begründung der Rechte jedenfalls zum Teil anders läuft. Ich hatte ja vorher gesagt, dass Tierrechte vor allen Dingen dem Schutz der Interessen der Tiere dienen, insbesondere auch ihrem Schutz, ihrem Interesse nicht zu leiden. Und dieses Interesse nicht zu leiden, das passt jedenfalls auf unbelebte Teile der Natur, also auf einen Vulkan in Neuseeland oder Gletscher in Indien, nicht. Meist werden aber Ökosysteme als Ganze betrachtet, also die erste Rechtsprechung oder sehr viel Rechtsprechung, die meiste Rechtsprechung ist eigentlich zu Flüssen und Flüsse enthalten natürlich auch Leben und die darin enthaltenen Lebewesen haben auch ein Interesse zu leben, aber ich finde doch, dass die Rechte vielfach eine andere Stoßrichtung haben. Das ist aber auch wiederum nichts Besonderes, weil die Rechtsfähigkeit von verschiedenen Akteuren jeweils tatsächlich auch verschiedene Gründe haben kann. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass menschengemachte Entitäten, also zum Beispiel eine Aktiengesellschaft, gilt auch als juristische Person. Und der Zweck dieser Rechtspersönlichkeit ist ja vor allen Dingen, dass die Aktiengesellschaft dann selber an ökonomischen Transaktionen teilnehmen kann und auch auf dem Markt haftet. Und das ist ja eine völlig andere Begründung als zum Beispiel die Begründung eines Menschenrechts auf Leben. Ich finde, dass man Tierrechte, wenn man überhaupt eine Parallele zu diesen anderen Rechten ziehen will, das muss man eigentlich gar nicht, aber dann sehe ich noch die größte Ähnlichkeit mit Menschenrechten, mehr als mit Rechten der Natur. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Rechte eben als juristisches Symbol des Eigenwerts des Trägers und als Verbot der Instrumentalisierung. Und wenn wir damit ernst machen, dann müssen wir unser Verhalten ändern.
Am Anfang dieser Episode haben wir einen Blick auf Tierrechtsprozesse im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit geworfen. Dabei wurde deutlich, das Recht war damals kein Werkzeug zum Schutz der Tiere. Es war vielmehr ein Mittel, um sie zu beherrschen und ihnen zu schaden. Tiere galten offiziell als Sachen, wurden aber punktuell wie Menschen behandelt. Es gab also eine Diskrepanz zwischen dem, was das Recht vorgab, und der praktischen Umsetzung. Heute werden Tiere im Rechtssystem vor allem als Objekte betrachtet, häufig als Eigentum des Menschen. Sie können zwar durch Gesetze geschützt werden, haben aber selbst keine Rechte inne. Weil unser Recht aber ein menschengemachtes System ist, ist es auch veränderbar. Diese Änderbarkeit des Rechts eröffnet die Möglichkeit, Tierrechte weiterzuentwickeln und Tieren mehr Schutz zu gewähren. Die Symbolkraft des Rechts spielt dabei eine entscheidende Rolle. Für die Tierrechtsbewegung ist es ein zentrales Anliegen, Tiere in der rechtlichen Anerkennung zu stärken, auch wenn die Umsetzung dieser Rechte aufgrund von politischen, kulturellen und rechtlichen Herausforderungen nicht immer einfach ist. Darüber hinaus ist das Thema Tierrecht international relevant, da es globale Dimensionen hat, die aber auch mit Umwelt- und Naturfragen verbunden sind. Die rechtliche Behandlung von Tieren ist also nicht nur eine lokale Angelegenheit, sondern ein globales Thema, das sich lohnt, weiter diskutiert zu werden. Wohin wird sich die Diskussion also entwickeln? Um das zu prognostizieren, müssten wir auch wissen, wohin wir uns gesellschaftlich entwickeln, denn offenbar sind juristische Regelungen, Gesetze und Normen immer auch eine Art Widerspiegelung gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse. Das gilt also auch für unser Verhalten heute und die Tierrechtsdiskussionen, die gerade in unserer Zeit geführt werden. In genau diesem Sinne sind diese juristischen Fragen auch zutiefst historische Fragen. Denn wo wir heute stehen, ist das Ergebnis eines historischen Weges, der so oder auch völlig anders hätte aussehen können. Wir sind historisch geprägt. Die Art, wie wir uns ernähren und was wir essen, aber auch unser Verständnis von Recht und Rechtmäßigkeit, überhaupt unser ganzes Verhältnis zur uns umgebenden Mitwelt. Hilft es uns dabei, zurückzuschauen und herauszuarbeiten, wie der juristische Status von Tieren zu anderen Zeiten gesellschaftlich verankert war? Definitiv. Denn mit dem Blick in die Vergangenheit können wir lernen, in welchem Verhältnis Menschen früher zu Tieren standen und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten haben. Wenn wir uns der Lebensumstände, Mentalitäten und gesellschaftlichen Einflüsse bewusst werden, auf denen das menschliche Verhalten fußt, können wir dieses verstehen. Das gibt uns auch eine neue Perspektive auf unseren heutigen Umgang mit ihnen, der wiederum von unseren Umständen geprägt ist. Je mehr verschiedene Perspektiven wir sammeln, desto größer wird unser Möglichkeitsspektrum, aus dem wir unser eigenes Verhalten beziehen. Ebenso wächst unser Verständnis für menschliches Verhalten und unser Gespür für äußere Umstände. Das erweitert letztlich unsere Fähigkeit, unser Verhalten bewusst zu wählen. Ihr seid mir bis hierher gefolgt. Vielen Dank dafür. Mir hat es Spaß gemacht, mich auf diese Reise zu begeben, denn die Frage, wie wir mit Tieren umgehen und warum unser Verhältnis zu ihnen so widersprüchlich ist, beschäftigt mich schon sehr lange. Geht es euch ähnlich? Teilt ihr das Interesse am Umgang des Menschen mit der Umwelt, mit Tieren oder vielleicht auch der gesamten belebten Natur oder auch mit klimatischen Veränderungen? Dann bleibt gerne dran. In dieser dritten Staffel von Clio auf die Ohren, History for Future, gibt es weitere spannende Podcasts zu ähnlichen Fragen, die weitere Studierende hier in Mainz erarbeitet haben. Es lohnt sich. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit den Tierrechten weitergeht, es gibt sicher auch in eurer Nähe Menschen und Gruppen, die an diesem Thema dran sind. Nehmt doch mal Kontakt auf. Ich verabschiede mich. Alles Gute.